Es ist mal wieder Sonntag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kleinstadt Vibes. Heute habe ich Heiko Dalitz zu Gast. Heiko ist Betreiber von Lausitz Kanu. Also wenn ihr das vielleicht schon mal gehört habt oder gesehen habt, wie hier Boote über den Mühlgraben oder über Neiße fahren, die sind eigentlich meistens von Heiko. Die kann man sich dort mieten. Und wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, wie er arbeitet, was sein Geschäftsmodell ist und was denn eigentlich so in der Sommersaison bei ihm passiert. Wir haben viele Einblicke bekommen, wo die Schwierigkeiten liegen und was denn so das Schöne an seinem Beruf ist und wo man denn überall so hinfahren kann, wenn man denn gerne ein Boot mieten möchte. Aber ohne jetzt so viel vorwegzunehmen, viel Spaß bei der neuen Folge Kleinstadt Vibes mit Heiko Dalitz. Hallo Heiko.
Hallo.
Hallo, vielen Dank, dass du hier bist. Für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich doch kurz vor, wer bist du, was machst du?
Wer ich bin? Da geht's ja schon los. Ganz schwierige Frage.
Ja, du wirst
ich bin
aber
einer von vielen. Ich bin eigentlich ein ganz normaler Forster, wie alle anderen, nur dass ich einen anderen Namen habe. Und mein Name ist Heiko Dalitz.
Wow.
Ja, ich bin Heiko Dalitz, habe die Firma Lausitz Kanu, die ich hier betreibe, mehr oder weniger im Sommer. Im Winter macht ja so ein Quatsch Kinder. Bin 1974 geboren, hier in Forst. Wohne seitdem hier und werde auch hier, glaube ich, mein Ende erleben. Also von hier nach hier.
Erzähl mal, was du genau machst. Also du hast ja gesagt, du machst Lausitz-Kanu, aber was ist das genau? Was kann man sich darunter vorstellen?
Letztendlich, Lausitz-Kanu ist eigentlich ein klassischer Bootsverleih, Touren. Ein Verleih in dem Sinne vielleicht doch nicht ganz so. Ein Verleih wäre ja, da kommt der Kunde hin, nimmt sich das Boot, ich sage, es kostet 10 Euro und dann bringt er mir das Ding wieder in 2 Stunden. Mhm. Ganz so geht's hier nicht. Da wir ja am Fluss sind, hier, in dem Fall die Neiße, mein Wohnzimmer, es ist natürlich immer mit Logistik verbunden. Das heißt, die Leute kommen zu mir, ich bringe die zu dem Einsatzort, wo die starten, und dann schubse ich die quasi ins Wasser und die kommen mehr oder weniger bei mir wieder an.
Mehr oder weniger heißt?
Mehr oder weniger. Letztendlich sind alle angekommen. Früher hatte ich das mal mit dem Bezahlen, da hatte ich mal so erwähnt, das Bezahlen nur überleben, ne? Gingen die Augen schon auf. Und dann hatte ich gesagt, bisher musste jeder bezahlen. Also von daher kommen schon alle an bei mir, beziehungsweise fahren weg von Forst und ich sammle die dann an dem jeweiligen Ort, der vorher ausgemacht ist, wieder ein.
Also fahren weg von Forst heißt, du setzt jetzt in die Neiße, die fahren Richtung Gruben runter und du holst sie aus Gruben wieder ab.
Genau, so in der Art. Also so es ist alles individuell, mehr oder weniger. Also es gibt kein Standardprogramm, wo man sagt, Baustein A, Baustein B und das würfeln wir zusammen. Letztendlich quatsche mit den Kunden den ganzen Schmuh durch und dann ist eigentlich der Startpunkt und der Zielpunkt damit verabredet und dann hole ich die quasi ab.
Wo bist du überall unterwegs? Also jetzt nur Neiße oder?
Überall, wo Wasser ist. Nee, also prinzipiell
das Wohnzimmer. Erstmal bis zur Donau fahren und erstmal die Donau runterschippern.
Das Wohnzimmer ist natürlich die Neiße. Ich bin ja hier in Forst, der Sitz ist in Forst, in der Mauerstraße. Von daher ist das meiste, was läuft, auf der Neiße und den Teilabschnitt Mühlgraben. Unter anderem fahre ich aber auch auf der Spree durch ganz Cottbus durch quasi. Unterhalb der Staumauer vom Brosinchen bis Anfang des Spreewaldes, Burg, Nordumfluter. Das ist quasi das, was ich so abdecke. Und die Neiße halt bis in die Oder rein, also nach Guben, bis nach Eisenstadt, Frankfurt. Das ist so mehr oder weniger das normale Tagesgeschäft. Und dann splittet sich das nochmal in Richtung Vermietung. Und da gehen die Boote bis sonst wohin.
Das heißt, du vermietest ein Boot und die nehmen das mit, diejenigen, die das dann mieten, und fahren dann für eine Woche irgendwo an See, oder?
Genau. Die mieten sich das Boot und bringen mir das dann wieder. Wo die denn hinfahren, ist mir relativ egal.
Hauptsache das Boot kommt wieder.
Hauptsache das Boot kommt heil wieder und das Equipment. man kriegt dann so mit, wo die Boote so hingehen im Laufe der Zeit. Früher war man ja noch so ein bisschen beklemmt und der Kunde, und da muss ich gucken und alles tun dafür. Ja. Mittlerweile bin ich so entspannt, und dann fragt man auch nach, sag mal, wo fährst denn du hin mit dem Ding? Ja. Wenn du hier eine Woche da unterwegs bist, kannst, na, dann ist es bis von der Ostsee bis hin nach Venedig, wo immer so eine Festivität ist, und dann bringt der mir das wieder, und dann sage ich, na, dann kannst du doch da so ein Ding, das gibt's doch überall, so ein Schiff. Ja, das ist alles voll, alles belegt, und die fahren sich super, und der hat sich damit arrangiert und holt sich bei mir jedes Jahr zu der Festivität das Boot und fährt mit dem Ding nach Venedig. Mein Segen hat er.
Ist ja nicht so, dass es in Venedig auch Boote gibt.
Genau.
Na gut, die sind da aber ein bisschen teurer, glaube ich, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist da, das muss da so ein Riesending sein, wo weltweit die Leute hinkommen. Hm. Da fährt halt mein Schiff auch mit.
Also Schiff, kann man das schon Schiff nennen? Also ist ja eigentlich.
Für mich sind es immer Schiffe.
Ach so.
Egal, ob da Luft drin ist oder ob das ein Kajak ist. ich sage immer Schiffe.
Okay. Wie bist du dazu gekommen? Ich meine, du bist ja nicht eines Morgens aufgestanden und hast gesagt, so, ich verleihe jetzt Boote. Wie kam das? Wie kam es dazu?
Ein Zufall. Eigentlich ist der ganze Spaß mehr oder weniger durch Zufall entstanden. Ich habe das früher mal mit einem Kollegen gemacht. Beziehungsweise mein damaliger Kollege hatte ein Boot. Dann habe ich mir da mal eins zugelegt und sind wir so auf der Nase gefahren. So ein bisschen hin und her, privat. Hm? Und dann hat das irgendwann seinen Lauf genommen. Dann kam der Kumpel mit und der Freund und die Freundin, und war ja alles noch ein bisschen schwieriger. Vorher musste ich ja alles anmelden beim BGS mit Personalausweisnummer, mit welche Strecke wir fahren, welche Zeit wir oben sind.
Du durftest ja nicht einfach auf die Neiße rauf, ne?
Und da hat der BGS noch geguckt, mit Pfandlers und Hubschrauber sind gekommen. Gefühlt 5 Meter über dir sind die drüber.
Okay.
Und haben mir so einen Schelmwischer gemacht. Und haben mir gesagt, was machen die hier? Sowas gab es ja noch nie. Und dann hat sich das so gesteigert, immer mehr, bis zu dem Punkt, wo ich jetzt stehe, wo ich nur noch den Schmu mache.
Aber wann kam denn der Punkt, dass du gesagt hast, okay, jetzt kommen hier viel zu viele Leute, die sich hier ein Boot mieten, ich mache das jetzt beruflich, weil irgendwie scheint ja ein Markt da zu sein.
Ja, wie gesagt, das war so ein schleichender Prozess. Man kann das gar nicht zeitlich festmachen. Ich habe früher so ein bisschen Bau gemacht, oder komme vom Bau, und habe das dann nebenbei gemacht, den ganzen Quatsch privat gefahren. Dann gab es ja schon, dann haben wir einen Handel aufgemacht mit meinem Kollegen, und nebenbei lief halt die Vermietung mehr oder weniger. Bis wir dann mal gesagt haben, Mensch, ja, jetzt brauchen wir mal 5 Mark mehr, weil ja mal ein Henkel abgerissen ist. Dann haben wir bei die Kumpels gesagt, na gut, dann nehmen wir halt 5 Mark oder 5 Euro, damit du hier mitfahren kannst. Mhm. Dann hat sich das immer peu à peu so gesteigert. Und irgendwann bin ich dann ganz umgeschwenkt, habe zwar immer noch meine Baugeschichte im Rücken so ein bisschen, dass ich immer mehr da eingestiegen bin und immer mehr nur noch die Vermietung gemacht habe, weil der Zuspruch so nach und nach immer mehr, es wurde halt immer mehr. Und jetzt stehe ich da, dass ich den Quatsch nur noch alleine mache. Habe mich von meinen damaligen Kollegen dann getrennt und mache das seit 17 komplett alleine und ausschließlich nur noch das. Und die Baugeschichte ist damit abgehakt. Also mittlerweile brauche ich mich nicht beschweren, es läuft eigentlich ganz gut. War vielleicht auch ganz gut, dass die Entwicklung so peu à peu kam. Also es gab nicht so eine extreme Steigerung, wo ich mich da aus dem Fenster lehnen musste mit irgendwas. Die Entwicklung oder die Zeit hat dafür gespielt. Die Leute kamen immer mehr. Das eine oder andere Werbegeschichte hat man auch gemacht, ob es mit Flyern war, ob es im Radio war oder so. Bis Stand heute.
Also bist halt langsam organisch gewachsen.
Ja, genau. Eigentlich gesund. Ich finde es eigentlich gesund. Ich habe keine Finanzierung an der Backe. Das ist alles bezahlt, was da hinten liegt. Der ganze Krampel, sage ich immer. Von daher, alles entspannt.
Wie läuft denn so eine Vermietung ab? Also ich komme jetzt zu dir und sage so, ich hätte jetzt gerne eine Tour.
Ja.
So. Ich weiß ja nicht, was ich will. Ich habe ja keine Ahnung. Ich will jetzt einfach nur mit dem Boot übers Wasser fahren.
Also die erste Frage, die sich im Laufe der Zeit kristallisieren sich ja so die Fragen raus. Es wiederholt sich ja alles, der ganze Schmuh. Und dann fragt man schon spezieller. Früher war das alles ein bisschen komplizierter. Da war das noch und hier noch und jenes. Und da wusste ich teilweise ja gar nicht, wie direkt ich fragen sollte. Da, mittlerweile ist die erste Frage, die ich immer dagegen habe, wie lange wollt ihr denn auf dem Wasser sein? Mhm. Weil die Leute ja gar keinen Plan haben. Es sind ja die absoluten Laien. Von Profi bis Laie habe ich ja alles. Mhm. Ja, und dann kommt immer schon so eine Zeitangabe. 2-3 Stunden. So, das ist so das Übliche, was am meisten gefahren wird. Und dann hat man eigentlich schon, oder ich, für mich im Kopf, habe dann eigentlich schon den Einsatzpunkt, bis wohin ich die Leute rausschaffe. Hm. Dann schlage ich den Leuten das natürlich so vor, der und der Punkt wäre das. Dann habt ihr so 2 Stunden, 3 Stunden, ihr könnt das auch auf 4 Stunden ziehen, je nachdem. Und dann ist damit schon fast alles gesagt. Dann geht's bloß noch um den Preis.
Wie immer.
Und ja, dann trifft man sich in der Regel bei mir. Dann nehme ich die 3, 4, 5 Leute mit, je nachdem, ob es eine Familie ist oder ob es je nach Mannstärke organisiere ich dann die Fahrgelegenheit bis zum Einsatzpunkt. Mhm. Dann fahren wir da hin, schubst die ins Wasser und die kommen ja bei mir wieder ein.
Im besten Fall.
Im besten Fall. Wie gesagt, bisher musste jeder bezahlen.
Was hast du meistens so für Gruppengrößen? Also, hast schon gesagt, Familientour, also die sind dann wahrscheinlich mit einem Schlauchboot unterwegs. Aber du hast ja noch ein paar mehr Boote, ne?
Ich habe ein paar mehr Boote. Ne? Also grundsätzlich habe ich große Schlauchboote, große Rafting-Schlauchboote und Kajaks. Es gibt manche Leute, die wollen unbedingt mit dem Kajak fahren. Sollen sie, mein Segen haben sie auch. Mhm. Aber ich sag mal, gefühlt, ich habe jetzt keine Statistik oder so, sind so 95%, die fahren mit den Schlauchbooten. Die sind kippstabil, die liegen gut im Wasser. Und da passen normalerweise, zugelassen sind sie für 6 Leute. Mhm. Ich rechne mal ein bisschen weniger. Wir haben ja manchmal im Hochsommer nicht ganz so viel Wasser in der Neiße. Mhm. Und da teile ich das so ein bisschen selber ein. Die Kunden oder die Gruppen oder Gäste, wie auch immer, es fängt an beim Ehepaar oder ein Vater mit Kind, die fahren wollen, bis hin zu Schulklassen, Firmen-Events, die dann auf einmal mit 60, 70, 80, 100 Leuten auf dem Plan stehen.
Also du kriegst bis zu 100 Leute aufs Wasser?
Ja, das ist so meine, das habe ich so im Kopf. Die Frage kommt dann auch immer, na, wir sind hier eine große Gruppe, könnt ihr denn, und da sage ich, na, wie viel seid ihr denn? Na, 12.
Eine große Gruppe.
Ist eine große Gruppe. Also mittlerweile, früher war es eine Megagruppe, ja, wo ich so angefangen habe, dachte ich, 12 Mann auf einmal. Ey, oh Gott, geil.
3 Boote, oh
ja,
nein.
Ja, super. Da habe ich am Tachobus eh eine Tour gemacht. Da war ich damit ausgelastet, Vollgas. Mittlerweile, wenn die Leute fragen, wie viel kann ich denn fahren oder wie viele Boote hast du denn? Ich weiß noch nicht mal wie so richtig mehr, wie viele Boote ich habe.
Du weißt gar nicht, wie viele Boote du hast?
Die müsste ich wirklich durchzählen und mir mal eine Liste machen. Aber so im Kopf habe ich immer bis zu 100 Mann, ist kein Problem. Alles, was drüber ist, da muss ich dann überlegen, wie ich was mache. Ja.
Okay. Okay, also könnte man jetzt wirklich sagen, okay, wir machen jetzt hier einen kompletten Jahrgang, 11. Klasse, Abschlussfahrt auf dem Mühlgraben.
Kein Problem. Also an den Booten selber liegt es meist nie. Ja. Das ist immer nie das Problem. Selbst wenn es über 100 Mann sind. Ich arbeite mit einer anderen Firma in Rothenburg zusammen, mit Tino Kittner, mit Neiße Tours. Ist die einzige Zusammenarbeit, die es hier an der Neiße gibt. Perfekt mit ihm.
Das heißt, wenn dir noch zu deinen Booten, die du nicht zählen kannst, noch Boote fehlen, dann...
Wenn ich was brauche, rufe ich Tino an und sage, Mensch, kannst du nicht noch, ich brauche noch 2, 3, 4, 5 Stück. Und wenn es bei ihm reinpasst, dann kriege ich die.
Das ist viel. Das ist wirklich viel. Also du hast ja auch gerade gesagt, du hast damals nur eine Tour am Tag gemacht. Wie viele Touren machst du hier? Also wie viele Touren schaffst du an einem Tag?
Es kommt so ein bisschen drauf an, wo die Touren jetzt stattfinden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, auf der Spree mache ich es auch. Hm. Und jetzt muss ich natürlich langsam mich mal teilen oder vierteln. Hm. Und noch 4 Heikos irgendwie haben. Wenn ich natürlich in Cottbus eine Tour habe und in Forst eine, dann muss ich schon gucken, wie ich das hin und wie ich das logistisch mache. Hm. Das größte Problem ist halt die Logistik und nicht das mit den Booten. Hm. Das geht bis hin, 6, 7, 8 Touren, die ich am Tag schaffe. Das kommt ein bisschen auf die Strecke drauf an.
Das ist viel. Also 6, 7, 8 Touren, das ist wirklich schon viel. Ich hätte jetzt mit 3 gerechnet, dass du 3 am Tag schaffst.
Nee, das ist ein normaler Tag eigentlich. 3, 4.
Aber warte mal, wie läuft denn das? Du hast ja die Boote dann hinten auf dem Hänger. Wie viele passen rauf auf dem Hänger?
1, 2, 3, 4, 5. Auf den großen Hänger 10. Also mittlerweile habe ich ja nicht bloß ein Auto und nicht bloß ein Hänger.
Ja.
Das packe ich mir vorher schon so zusammen am Tag vorher Abend, wie ich das am nächsten Tag logistisch irgendwie hinkriege. Und ich muss ja auch noch gucken, ich habe ja teilweise einen Fahrradtransport. Ich mache das mit Fahrradtransport, dass ich die Leute am Einstiegsort treffe. Die kommen mit Fahrrad dahin und dann schmeiße ich die Boote runter, packe die Fahrräder auf meinen Hänger und nehme die Fahrräder wieder mit. Also kann ich den Hänger ja immer nicht ganz voll packen. Wenn ich es voll packe, kriege ich auf den großen Hänger 10 Boote drauf. Sieht dann aus wie eine Müllfuhre manchmal. Nee, es sieht schon sortiert aus.
Ja.
Aber das ist dann schon ordentlich. Und 10 Boote, sag ich mal, 5 Mann sind ja schon 50. Von daher hört sich das schon wieder relativ entspannt an.
Relativ entspannt, ne? Aber also ich frage mich halt, na, wenn du jetzt eine Tour auf der Spree hast, also sag mal, die haben früh um 10 gebucht, ne? Also 20 Mann, die sind da vorher mit dem Fahrrad hingekommen. So, dann fährst du erstmal Richtung Cottbus raus, schaffst da die Boote hin, lädst die Fahrräder auf, fährst dann zum Sammelpunkt sozusagen.
Ja.
So, und dann stehst du da und wartest oder stellst einen Hänger ab und fährst wieder nach Forst und holst die nächste Tour und fährst dann die, oder?
Ah, einen Hänger abstellen kann ich nicht wirklich. ja, ich kann den Hänger nicht da stehen lassen irgendwo mit den Fahrrädern oben. Die kann man noch so anschließen etc. Man ist ja auch ein bisschen Mensch, man hat ja auch ein Fahrrad, man weiß, was ein Ding kostet. Und von daher nehme ich die eigentlich immer mit. Warten ist eigentlich nicht mehr. Habe ich früher mal gemacht, wo ich so eine Tour hatte, 2 Touren, bin ich da hingefahren, habe da mich da hingestellt, habe schön in die Sonne geguckt und habe einfach nur gewartet.
Ja.
Mittlerweile geht das nicht mehr. Also wenn ich jetzt wirklich eine Tour auf der Spree habe, dann nehme ich den ganzen Quatsch mit nach Forst, bediene hier wahrscheinlich noch eine Gruppe in Forst und fahre dann wieder. Man hat jetzt ja so ungefähr langsam raus, wie, wo, was eine Tour dauert. Und dann fährt man wieder hin. In manchen Fällen rufen mich die Kunden noch an, wenn sie sagen, wir machen ganz langsam, wir sind hier ganz chillig und die Tour steht zwar drin mit 2 Stunden, aber wir haben die vorher schon gemacht und wir haben 4 Stunden gebraucht. Da brauche ich jetzt nicht nach 2 Stunden dahin donnern.
Wenn man sich auf der Spree nur treiben lässt, naja, dann dauert das schon mal ein bisschen.
Soll ja auch jeder so machen.
Ja.
Manchmal, wenn es wirklich vollgepackt ist, der klassische Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Samstag ist der stärkste Tag, da gucke ich dann schon immer, oh, scheiße, wenn die jetzt länger brauchen, dann komme ich da nicht mehr hin und da nicht mehr hin. Es ist schon manchmal, das Ende ist immer so ein bisschen quickie, das genau abzuschätzen, wie, wo, was in meiner terminplanerischen Geschichte, wie ich das am besten hinkriege. Mhm. Da hat sich schon manchmal was überschnitten und dann müssen die Leute halt manchmal eine halbe Stunde warten da, ehe ich da wieder hinkomme.
Okay, also das heißt, du fährst dann mit dem vollen Fahrradhänger, fährst du dann im besten Fall zurück nach Forst und dann stellst du den Hänger hier in Forst ab und den
genau, auf dem Gelände,
nächsten Hänger.
Nimm den nächsten Hänger, den ich auch schon vorgeladen habe, bediene die hier in Forst quasi auf der Neiße, mach das, schieb die alle durch, mehr oder weniger, das hört sich an, schieb die alle durch.
Ja, ne, ja. Also, aber es ist ja dann in dem Fall, es ist ja schon fast eine Massenabfertigung.
Das ist schon eine
logistisch geplante Massenabfertigung.
Genau, die Logistik ist das mega Schwierigste an der ganzen Geschichte. Und das ist dann schon hintereinander weg. Ich brauche es natürlich auch, weil ich habe ja bloß den Sommer. Auf der einen Seite will man das nicht, dass es wie im Spreewald, den ganzen Quatsch hier, dass es nicht so überlaufen ist. Deswegen kommen viele her, weil man ist wirklich raus. Man trifft keinen, egal wie viele Leute ich auf dem Wasser habe. Die eine Gruppe trifft die andere nicht, weil man ja immer eine Stunde dazwischen, Minimum eine Stunde hat.
Genau. Zeitverzug, ja.
Und von daher ist es immer entspannt, immer. Und die Leute sollen ja auch zeitlich. Es ist nicht so, dass ich sage, nach 2 Stunden, die Tour ist mit 2 Stunden drin im Kalender. Wenn er jetzt eine halbe Stunde später kommt, müsste er was drauf bezahlen. So ist es auch nicht. Die sollen ja wirklich die Birne ausmachen. Die können es eh nicht einschätzen. Sind die jetzt bei der Kurve? Sind die bei der 4. Kurve? Sind die bei der 5. Kurve? Wie weit ist denn noch bis nach Forst? Das wissen die eh nicht. Also von daher.
Aber man muss aber auch echt sagen, selbst wenn man die Neiße irgendwie kennt, ne, und das erste Mal auf der Neiße ist, man kann sich hart verschätzen.
Ja, selbst früher hatten wir das ja noch als begleitete Touren, wo ich es nur mit dem Kajak gemacht habe, ganz am Anfang. Da bin ich ja manchmal 5, 6, 7 Mal die Woche die Strecke gefahren. Dann kommen so Aussagen, ey, du hast ja einen geilen Job. Du, das ist ja geil, ja. Das sage ich, du, guck mal auf den Tower, heute ist Sonnabend. Mhm. Der, wie viel der Tag ist das? Der 6. Ich fahre die Scheiße zum 6. Mal. Ich kann den Mist schon fast nicht mehr sehen. Ich weiß genau, wo jede Kurve ist. Ja. Mittlerweile begleite ich den ganzen Schmu nicht mehr. Mhm. Durch die stabilen Boote ist das alles handelbar. Und da müsst ihr jetzt auch schon überlegen, bin ich jetzt bei der Kurve, bin ich bei der Kurve? Mhm. Also man kann sich schon verschätzen.
Wie ist denn das, stelle ich mir gerade die Frage, wie ist denn das versicherungstechnisch? Also bist du irgendwie versichert, falls doch mal was passiert, falls mal einer vom Boot schmiert oder sowas?
Also grundsätzlich bin ich, wie jede andere Firma, hat eine Haftpflicht, mhm. Den ganzen Schmu, das habe ich natürlich alles. Aber letztendlich ist es auf eigene Gefahr. Das ist wie mit einem Fahrrad, wenn du irgendwo fährst. Letztendlich ist es eine Autogeschichte. Du bist selber dafür verantwortlich. Ich gebe das Material, erkläre den ganzen Ablauf nochmal am Ufer. Und die Haftung liegt dann nicht ausschließlich bei mir. Es sei denn, es ist eine grob fahrlässige Geschichte. Ich habe ein Boot rausgegeben, wo
schon ein Loch zu sehen war oder ein ansatzweise.
Ja, wo man so ein großes Loch ist, wo man durchrutscht und ertrinkt. Ansonsten ist es, die Haftung bin ich da raus. Mhm. Das liegt immer bei dem Kunden. Okay. Es gab schon mal, dass einer ausgestiegen ist und barfüßig ausgestiegen ist und ist auf eine Scherbe gelatscht und hat sich da verletzt. Mhm. Das kommt schon mal vor. Vielleicht alle 5 Jahre einmal oder irgendwie so. Also es ist nicht das, egal was passiert. Von daher ist es relativ entspannt.
Aber bist du da haftbar, wenn jetzt jemand aus dem Boot aussteigt und im Schlamm
auf einer Scherbe? Im Prinzip haben sie nur das Boot quasi ausgeliehen und ich bin aus der Haftung damit raus.
Die unterschreiben, also du bist nur fürs Material verantwortlich?
Jeder Einzelne unterschreibt mir auch einen Vertrag, wo das nochmal drin steht. Da ist auf der Rückseite vom Vertrag, steht das so immer drauf. Da sage ich, jetzt habt ihr unterschrieben hier, die Waschmaschine kommt 14 Tage später und der fliegende Teppich dauert mindestens 8 Wochen. Da steht es schon wie bei einer Versicherung, klein geschrieben hinten drauf, dass ich quasi, ich muss mich schon absichern. Ja. Ich wollte das mal versichern, tatsächlich. Bin zu meinem Versicherungshaini hingegangen und habe gesagt, so und so und so. Und da sagte der zu mir, ich kann dir das schon, irgendwie können wir das schon machen. Aber ich kann ja nicht die Blödheit deiner Kunden versichern. Irgendwie hat er recht. Und hätte ich das gemacht, dann wäre ich mehrere 1.000 Euro im Jahr losgeworden bei so einer Versicherung, weil man steckt nicht drin. Ich weiß nicht, wann einer aussteigt explizit oder wenn einer mal auf Klo muss und sich da in die Büsche verkrümelt. Ich weiß es einfach nicht.
Möchte man noch nicht drüber nachdenken?
Nee, möchte ich nicht.
Ehrlich. Wie sind so der Verschleiß der Boote? Also ich meine, wenn jetzt Niedrigwasser ist, wir haben es ja damals auch schon live erlebt, wo wir mal die Tour gemacht hatten, da fährt man halt auch mal über einen Stein so ein bisschen, ne? Dann bleibt man auch mal ein bisschen hängen.
Genau.
Das kann schon mal passieren.
Also Verschleiß ist definitiv da. Ich kann mich da nicht freisprechen. Ich hatte es ja schon gesagt, das sind richtig zugelassene Raftingboote, die weltweit vertrieben werden. Also die sind überall vertreten, die Dinger. Aber bei Niedrigwasser schuppert man schon über den einen oder anderen Stellen. Und teilweise ist es eine künstliche Befestigung. Entweder die Böschung oder die Uferböschung sind künstlich befestigt. Mhm. Das sind jetzt keine Steine, wie man es aus dem Gebirge kennt, so schön rund gelutscht, wo man sagt, da rutscht du rüber und fertig. Da ist schon mal ein spitzer Stein dabei, wo es dann derb ans Material geht.
Bisschen was Scharfkantiges.
Es sind mal 2, 3, 4 Boote im Jahr dabei, die es dann wirklich aufreißt. Die dann hier mit Plattenfuß ankommen. Das sieht nicht schön aus. Ist auch nicht schön, weiterzufahren mit so einem Plattfuß. Und ich habe hässliche Arbeit vor mir. Die meisten Schäden sind allerdings nicht auf der Neiße selber, sondern eher dann im Mühlraum.
Okay.
Der hat ja eine künstliche Befestigung, ist ja ein künstlicher Seitenarm. Und wenn sich da die Leute, das ist ein bisschen enger als die Neiße, und wenn sich da die Leute so wirklich nur explizit nur treiben lassen und das Boot drückt so richtig doll an den Rand ran, da kann es schon mal dann vorkommen, dass es Puff macht. Das ist mal im Frühjahr. Da hat so eine, die Befestigung hat so eine hässliche Höhe, dass es genau auf Höhe von dem Außenschlauch ist. Ja, da ist dann schon mal 3, 4, 5, 10 Zentimeter Schlatz drin.
Aber ich höre gerade schon raus, dass so ein Boot hat mehrere Kammern, mehrere Luftkammern, dass es halt auch eigentlich nicht untergehen kann. wenn jetzt mal einer.
Grob gesagt, da ist Luft drin, es muss schwimmen, ja. Und es hat mehrere Kammern. Das hängt dann zwar so ein bisschen auf halb neune, das Boot, wenn so ein Außenschlauch kaputt geht, sieht schon doof aus. Und hängt so ein bisschen, aber die kommen immer noch an, alles entspannt. Auch wenn die Aufregung in dem Fall bei den Kunden, die dann fahren, um Gottes Willen, wir saufen ab und hier, so ist es nicht.
Und das, rufen die dann panisch bei dir an?
Eigentlich nicht. Eigentlich sind sie eigentlich ganz entspannt und ganz locker. Mhm. Es ist wie wenn man ins kalte Wasser fällt. Der kurze Schreck ist erstmal da und dann denkt man mal, scheiße, Kacke, Mist. Und dann fahren die weiter und kommen bei mir an.
Und merken dann, dass alles eigentlich okay ist.
Genau, genau.
Was kann man bei dir alles mieten? Also du hast die Raftingboote und Kanus. Hast du noch was?
Ich habe noch Kanadier, aber die, ich sag mal, die guckt keiner mit dem Arsch an.
Was sind Kanadier?
Es sind quasi die Indianerboote. Wenn ich sowas immer sage, können die meisten Leute das dann zuordnen.
Okay.
Das sind, da sind drei Sitzblätter drin, die sind halt höher. Im Kajak sitzt man richtig tief unten drin und in dem Kanadier sitzt man halt 20 Zentimeter höher. Das heißt, der Schwerpunkt ist ganz anders, viel kippeliger gefühlt und da kommen die meisten Leute nicht klar und denken, das geht nicht, da fallen wir um oder die Dinger liegen da, ein paar.
Aber wird
eigentlich nie wirklich genutzt.
Okay. Stand-up-Paddleboards?
Hatte ich mal versucht. Geht nicht wirklich. Also in einer reinen Vermietung hier bei uns auf der Neiße geht das nicht wirklich. Einer, der so ein Ding hat und schon dreimal gefahren ist, der kommt damit klar. Der kann auch mit der Strömung, also ist der Hintergrund die Strömung, weil wir schon recht flott hier unterwegs sind. So doppelt so schnell als die Spree. Ah, mit der Strömung kommen sie nicht klar. Und dann kommen wir wieder dazu, rechts und links gegen oder fallen um. Dann ist das Paddel innerhalb von ein paar Sekunden schon wieder drei Meter weiter. Ich habe es dann aufgegeben. Ich habe es mal versucht. Ich habe zwei von den Dingern noch da, die ich vielleicht mal rausgebe für irgendwas. Aber in der Regel macht das keinen Sinn. Da brauchst du eher ruhiges Gewässer, ein See oder die Spree geht auch noch, weil sie ja viel langsamer ist. Aber für einen Laien, ein Paddleboard, brauche ich nicht.
Man sollte auf Mühlgraben nicht damit anfangen. Sagen wir mal so.
Nee, man sollte nicht anfangen damit, genau, genau. Man kann das machen, aber man sollte noch nie, wenn man noch nie auf dem Wasser war, mit so einem Schmuh nicht anfangen. Es gab ja auch schon Ideen mit einem Wassertreter und alles. Es geht alles nicht. Ist alles zu schnell, alles zu.
Ah, gut, im Wasser ist aber, glaube ich, auch Müllraum auch zu eng, oder?
Ja, es gibt ja auch ganz moderne Dinge, die Wasserfahrräder, wo du rechts und links den Schwimmponton hast. Ideen und Fantasien habe ich schon ein paar, aber es haut alles nicht hin.
wie lange oder von wann bis wann arbeitest du? Wann kann man nicht buchen? Also könnte man dich theoretisch, wenn man das wollte, jetzt auch im Winter buchen?
Also mich kann man grundsätzlich nicht
also buchen. Also deine Leistung?
Das ist ein anderes Gewerbe. letztendlich, im Internet steht, ich hole mal ein bisschen aus, im Internet steht, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, nicht von Sonnenaufgang, von, ich habe ganzjährig geöffnet, theoretisch. Praktisch ist es so, wir brauchen im Frühjahr so, oder ich brauche im Frühjahr 14 Tage Sonne ungefähr, eine Woche, 14 Tage, dass die Leute auf die Idee kommen, irgendwas auf dem Wasser zu machen oder irgendwie in die Richtung überhaupt mal überlegen, weil Weihnachten oder im Januar kommt keiner auf die Idee, das wissen wir selber, so einen Quatsch zu machen. Da kommst du nicht mehr auf die Idee, mit Fahrrad irgendwo zu fahren, wenn draußen Schnee ist. Also ich brauche so 14 Tage Sonne. Dann gehen die ersten Anrufer rein. Könnten wir mal und wie sieht's aus? Und dann natürlich der ganze Sommer. Und es zieht sich bis weit in den Oktober eigentlich rein. Mittlerweile. Ich kann mich noch erinnern, weil vor ein ganz paar Jahren, da war so am 3. Oktober, da hatte ich dann eine Tour reingekriegt, da habe ich gedacht, ey, Alter, im Oktober. Irre, wie lange das geht, nicht? irgendwie hat sich aber die Zeit verschoben. Das ist mein Empfinden. Im Frühjahr geht es nicht mehr ganz so zeitig los und im Herbst geht es länger hinten raus. Ich hatte schon im März Frühjahr-Touren, da habe ich jetzt nahezu gar nicht mehr. Das fängt so richtig, richtig doll, fängt so Mai an und dann geht es bis Mitte, Ende Oktober. Je nachdem, wie Sonne ist.
Und dann jedes Wochenende durch, oder?
Komplett durch. Ganze Sommer.
Das heißt, deinen Urlaub nimmst du eigentlich dann so in den Wintermonaten?
Wie war die Frage nochmal?
Also ja, das ist komplett, etwas mehr Freizeit hast du dann in den Wintermonaten.
Ja, genau, genau. Also theoretisch Sommer 7 Tage, 24 Stunden. Ich habe ja teilweise auch Camper dann hinten, die dann übernachten und machen und tun. Da kommt die letzte Frage um 11, kommen sie nochmal vor. Hast du nicht hier noch, und wie ist denn das und wie war das mit Lagerfeuer, könnten wir nur, und oder hast du da hinten Strom oder, also ich bin nahezu gefühlt 24 Stunden da, den ganzen Sommer durchweg. Und also, dann im Herbst flaut es ab, wo ich denke, jetzt könnt ihr mich mal alle gern haben, ich habe jetzt auch die Schnauze voll. Und dann kommt so ein bisschen die ruhige Zeit. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich so ein bisschen, also dass ich vom Bau komme und bin die letzten 15 Jahre noch auf Messebau gegangen. Da war ich dann auch manchmal einen Monat, 2 Monate weg. Also so richtig ruhiger war es dann auch nicht.
Also du machst dann 2 Wochen Pause und dann geht's ja, direkt ja. weiter.
Also meinen Jahresurlaub mache ich eigentlich so in die Herbstferien. So. Da so sacke ich die Familie ein, mehr oder weniger, und dann geht's irgendwo hin in Afrika, wo es warm ist. Für 14 Tage.
Und dann, wenn es dann so wieder an die neue Saison geht, dann fängst du dann an, die Boote erstmal durchzugucken, zu reparieren und.
Immer zu spät. Ich fange immer zu spät an. jedes Jahr sage ich, nächstes Jahr nicht. Ich fange eher an. Ich tue eher mal die Luft wieder nachpumpen und gucken, was kaputt ist. Kannst du vergessen. Haut nie hin. Nie. Ich habe es noch nicht ein Jahr geschafft. Es ist so, dass die Leute anrufen, wir wollen jetzt fahren, und dann stehe ich da, scheiße. Ich wollte noch reparieren. Ja. Und dann fängst du wirklich aus dem Kalten, fange ich dann immer wieder an.
Ja, aber gut, vielleicht bist du auch einer der Menschen, der nur unter Druck richtig gut arbeiten kann.
Keine Ahnung.
Wahrscheinlich.
Vielleicht brauche ich das. Also ich habe es noch nie so richtig nicht gekriegt. Natürlich bereitet man sich ein bisschen vor, aber das schlägt dann auch meist so ein, zack, 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 und dann brauchst du 3 Boote und dann siehst du noch die Staubschicht auf, oh, scheiße, ich muss den noch schnell sauber machen. Ja. Das haut nie hin. Entweder ist es noch zu kalt vorher, dass du sagst, oder dass ich sage, mache ich nächste Woche. Nächste Woche räume ich mal ein bisschen auf, dann gucke ich mal nach. Aber es hat bisher noch nie hingehauen, noch nie. Immer so aus den Kalten raus, die Dinger rausgezogen, nachgepumpt, noch geflickt, und dann geht das ja los. Wir hatten ja vorhin den Verschleiß. Mhm. Ja, man muss immer wieder mal irgendwo flicken. Ja. Das älteste Boot, weiß ich gar nicht, das älteste Boot ist, glaube ich, so, ich glaube, 14 oder 13.
Was haben die so für eine Halbwertszeit?
Naja, jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich die ersten Boote aussortiere, die 14, 15 Baujahr sind. Da ist mittlerweile doppelt so viel Gummi dran, durch die ganzen Flicken. Und dann sind ja manchmal so die Nähte oder irgendwas, was ich denn nicht mehr flicken kann. Ja. Und ob ich das jetzt einschicke, letztendlich hat es sein Geld verdient. Keine Ahnung.
Was kostet so ein Boot in der Anschaffung, Pi mal Daumen?
Ja, so knapp 2000.
Oh, das ist schon mit allem drum und dran, also ja, Paddel ja dazu? Oder?
Nee. Ja, nur der reine Schwimmkörper. Der andere Schmuh, das kommt noch extra on top, ob Schwimmweste, Paddel, Packsack etc.
Also Säcke und Westen kriegt man bei dir dann auch?
Genau.
Ist das Pflicht bei dir auf dem Boot?
Es ist prinzipiell nicht Pflicht auf der Neiße. Ist sowieso so ein bisschen schwierig, die Neiße. Ist nicht wirklich Schifffahrtsgewässer, nicht wirklich das, nicht wirklich das. Es muss nicht wirklich was gekennzeichnet werden an den Wehren etc. Ist alles so ein bisschen schwierig. Aber ich habe immer Schwimmwesten dran. Ich frage jeden, ob er eine möchte. Komm mal wieder zu dem Hintergrund Haftung etc. Ich muss das immer vorhalten. Und bei Schulklassen ist es Pflicht.
Also alles unter 18
Punkt.
Kriegt eine Weste.
Keine Diskussion, aber du hast doch gesagt, die Neiße ist nicht tief und da kann man, nein, Punkt.
Genau.
So eine Diskussion hatte ich früher mal, mittlerweile nicht mehr.
Naja, es ist, ja, also Weste ist manchmal nicht ganz verkehrt.
Ja, und wenn es unterwegs mal, ein schönes Argument ist immer, die Dinge halten auch schön warm. Wenn man doch mal reinsteigt, das ist ja wie ein Neopren letztendlich. Das ist zwar nass, aber, oder wenn es mal regnet, ehe das Nasse durchkommt. Und dann lenken viele Kinder schon ein.
Wie ist denn das bei schlechtem Wetter? Also, ich meine, klar, das Wetter, das kannst du nicht voraus, also klar, du kannst schon den Wetterbericht gucken, ne, aber du kannst ja nicht vorausahnen, wie es dann wirklich wird nachher. Hast du da hohe Absprungraten, dass die Leute dann früher anrufen, hier ist, gießt in Strömen oder es soll heute Nachmittag um 14 Uhr, wollen wir gerade fahren, weil es jetzt regnen?
Nee, eigentlich in der Regel nicht mehr, muss ich sagen. Früher war wirklich, da war eine Wolke am Himmel und da ging das los, das Telefon stand nicht still. Ah, das soll doch und hier und wir wollen absagen. Es kommt natürlich vor, logisch. Können wir alle nicht beeinflussen, Wetterbericht, ob du da reinguckst oder das ist vollkommen Jacke. Haut sowieso manchmal nicht hin. Ich halte das generell, ich finde das auch ganz gut so, offen und habe eigentlich auf nichts irgendwelche Gebühren. Wenn man jetzt irgendwo ein Hotel bucht, also kennt man das, wenn du einen Tag vorher absagst, dann musst du ja 30%, 40%, 50% bezahlen. Das habe ich alles nicht. Ich finde das auch ganz gut, weil man es ja nicht wirklich beeinflussen kann. Das heißt, wenn es jetzt wirklich schüttet, dann sage ich zu den Leuten, dann telefonieren wir kurz vorher nochmal und dann ist das Ding vom Tisch. Ich nehme es raus aus dem Kalender. Mhm. Ihr habt Nase, dass ihr nicht fahren könnt und ich habe Nase, dass ich nicht verdient habe. Mhm. Das ist dann der Umkehrschluss dazu. Ich finde das aber ganz gut. Ich halte mir das alles so ein bisschen offen. Also ich halte die Kundschaft damit hoch, auch wenn ich selber manchmal da in den sauren Apfel beiße und nicht verdiene. Mhm. Aber im Laufe der Zeit habe ich auch gesagt, aber ich weise schon darauf hin, dass es nichts kostet, dass es alles frei ist. Finde die auch alle toll. Und ich sage aber auch, nicht gleich absagen, wenn eine Wolke am Himmel ist. Ja, denn wird es irgendwann mal dazu kommen, wenn sich das mehrt oder häuft, dass ich dann irgendwann doch so eine Klausel irgendwie einarbeiten muss, damit ich nicht ganz leer dastehe. Und seitdem ich das immer so offen, frei und ehrlich da mit ansage, hält sich das auch in Grenzen mit den Absagen. Also wenn es jetzt richtig schüttet, klar, dann ist das Ding durch. Da will keiner aufs Wasser und schon gar nicht bei Gewitter.
Nee, das macht keinen Spaß.
Es hat was. Ich habe das schon mal erlebt. Ja, prickeln, es hat was, aber
prickelndes Erlebnis offenbar.
Aber es ist so. Es kann eine heiße Nummer werden. Und da gebe ich auch, wenn es richtig gewittert, gebe ich sowieso keins raus, kein Boot.
Nee.
Das ist mir einfach persönlich auch zu heiß.
Ja.
Das gleiche bei Hochwasser. Hochwasser ist ja heute immer so. Unwetter. Wird ja immer gleich Unwetter, um Gottes Willen. Und hier könnt ihr, wenn ich das immer schon höre. Früher waren das normale Sommergewitter. Und also wenn ich sage früher, dann gehe ich nicht 100 Jahre zurück, sondern vielleicht bloß 10 Jahre. Mhm. Dann waren das ganz normale Wärmegewitter. Und heute wird immer gleich von Unwetter und Hochwasser. Ah, es sind 10 Zentimeter mehr in der Neiße. Ist denn noch Hochwasser? Das ist für mich alles kein Hochwasser und kein Unwetter. Das ist schon manchmal schrecklich, was die Leute so im Kopf haben.
Naja, jetzt war ja letztens, ist ja der Pegel ein bisschen höher gestiegen und da waren mal die Neißewiesen ein bisschen überflutet. Das war jetzt schon mal höheres Wasser.
Das war jetzt mal ein Hochwasser.
No. Ja.
Und dann gibt's ja auch normal, kann ja jeder reingucken ins Internet, gibt ja Pegelstände oder Portale, wo das drinne steht, wie, wo, was. Und da gibt's natürlich auch Warnstufen. Warnstufe 1, 2, 3, 4 etc. Mhm. Und die Warnstufe 1 ist schon so hoch, dass ich bei der Hälfte von der Warnstufe, von dem Wasserstand, bei der Hälfte schon nicht mehr fahre. Ich sage dann schon, ist nicht. Es ist mir zu heiß. Mhm. Bin ja auch bloß ein Mensch und mir sind die Kunden schon wichtig. Und ich habe keinen Bock, dass dann irgendwo mal in der Zeitung steht, hier bei Lausitzkanu, bei den Heini Dalitz, da ist einer nicht mehr wiedergekommen. Mhm. So einen Pfeffer brauche ich nicht. Gibt's überall, man liest es ab und zu mal, da ist einer ertrunken, da ist einer ersoffen, habe ich keinen Bock drauf und schreite schon weitaus vorher, bevor die Warnstufe 1 überhaupt in Betracht kommt, da sage ich dann schon ab und sage, nee, ich verzichte lieber auf die 50 Euro, euer Leben ist mir lieber als...
Wie oft passiert das im Jahr? Dass du von dir aus dann absagst wegen Hochwasser oder wegen Unwetter?
Das kann ich gar nicht sagen. Im Jahr geht das gar nicht. Also wir haben ja immer wieder mal ein höheres Wasser. Hm. Aber ein Hochwasser, dass so langsam so die Warnstufen in Betracht kommen, ist es ja nicht so oft. Also ein generelles Hochwasser, wenn man so die Statistik runterguckt, haben wir so alle 10 Jahre mal ein richtiges Hochwasser. Und alles, was drunter ist, bezeichne ich mal nicht als Hochwasser. Das sind einfach mal 10, 20 Zentimeter mehr Wasser. Mhm. Und da kommt es eigentlich nicht in Betracht.
Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich würde das auch ein bisschen grenzwertig finden, wenn mit dem Hochwasser, wo links und rechts alles überflutet wird und wahrscheinlich noch Gärten von irgendwelchen Häusern und Keller unter Wasser stehen, da noch mit dem Boot lang zu fahren. Weiß ich jetzt nicht.
Ich habe das mal gemacht. Ich habe das 2000, muss ich schwindeln, 10 oder 12 war das.
Wie oft dann das Hochwasser? 2010.
Da habe ich das gemacht. Oder war das noch eher? Ich weiß es gar nicht mehr. Da bin ich gefahren in Ratsdorf, wo die Neiße in die Oder geht. Da ist ja ein Pegelhäuschen. Da steht ja schön der Pegelstand dran. Und da bin ich eingestiegen mit 12 Rollen. Da war es noch 2 Zentimeter unter der Alarmstufe.
Okay.
Privat. Das habe ich privat mal gemacht. Ich hätte da schon keinen Kunden mehr raufgeschickt. Und da sind wir runtergefahren bis nach Frankfurt-Oder. Und da haben wir am Tag über 50 Kilometer gemacht, eigentlich ohne zu paddeln. Und das ist schon geil, wenn du teilweise auf den Wiesen langfahren kannst. Also wir sind genau vor der Welle gefahren. Hinter uns kam dann die Welle quasi, oder der höhere Stand. Mhm. Das ist schon mal cool, da lang zu fahren.
Ja.
Ich möchte jetzt aber keinen auf den Trichter bringen, das zu machen. Also es ist schon.
Also ich kann mich erinnern, wir waren ja damals 2010, wo das Hochwasser war, standen wir an einer langen Brücke und haben uns das angeguckt und es war schon ein Spektakel, ne? Wenn bloß so 10 Zentimeter unterm
Das sieht doch gar nicht gefährlich aus.
Nee, gar nicht.
Wenn du oben guckst und das Wasser ist hier 10, 20 Zentimeter auf den Neißewiesen, denkst du, hey, das fließt doch so langsam, weil es so breit ist. Das kann doch nicht gefährlich sein. Wasser drückt wie Sau. Also man sollte das nicht unterschätzen. Und wenn du da doch scheitern solltest, die ist ja nun mal aus dem Flussbett raus. Mhm. Und da stehen ja auch Sträucher, Bäume etc. mit den Ästen nach unten. Du kannst ein Mann sein wie Arnold Schwarzenegger. Du kannst dich da nicht halten und zurückdrücken und wieder hoch. Das schaffst du nicht. Habe ich alles schon erlebt auf dem Myra, wenn so ein Baum umgekippt ist, wenn du dagegen fährst und probierst dich da zurückzudrücken gegen die Strömung mit einem Kajak oder so. Keine Chance. Du bist zum Scheitern verurteilt.
Das merkt man ja schon, wenn man auf dem Mühlgraben unterwegs ist und so schnell ist es, sieht es ja auch erstmal nicht aus, ne? Also gerade der obere Teil, also alles vor der Mühlenstraße, ist ja noch relativ langsam für Mühlgraben-Verhältnisse.
Für unsere Verhältnisse, ja. Mhm. Wir haben das Ding, sag ich mal, man wird so ein bisschen betriebsblind. Ja.
Aber wenn man da wirklich mal gegen klingelt einer. Ja, das hören wir jetzt schön auf der Aufnahme, ist okay. Wenn man da wirklich mal versucht, mal gegen zu paddeln, das ist schon anstrengend. Also wenn man flussaufwärts fährt.
Das ist anstrengend.
Ja.
Da hat irgendein Ochse sein Telefon nicht ausgemacht. Beim Fernsehen hätte ich jetzt wahrscheinlich eine Strafe bezahlt. Ja, das ist schon ordentlich. Für uns Forster, für uns ist das jetzt nicht dramatisch. Wir sehen, wir wissen, wie schnell der ist. Und wir haben das Gefühl generell nicht, dass der flott ist. Aber das hat schon in sich. Die Neiße selber hat es in sich und der Mühlgraben natürlich auch. Ich habe das von der anderen Seite, von dem Wassersportverein mal gehört. Da waren die Cottbusser hier zu Besuch beim Wassersportverein. Sind da gefahren und sagen, ey, das ist ja irre, wie schnell das hier ist. Und die fahren auch täglich mehr oder weniger auf der Spree, ja, als Verein. Und da merkt man, da kriegt man dann die Rückkopplung, muss ja doch ganz schön schnell sein. Wir sehen das nicht so. Aber ein Laie oder so, wenn die bei mir ankommen und sehen hinten das Strömen, dann sagen die, oh, das ist schon ordentlich schnell. Oder ihr habt ja schön grün hier, ein schöner Baum, dann sage ich, ja, schön, grüner Baum, sehe ich jeden Tag. Man wird so ein bisschen betriebsblind. Ja. Aber es ist schon ordentlich schnell.
Aber es macht Spaß.
Macht auf jeden Fall Spaß. Ist also jetzt kein Rafting. Viele Leute kommen ja auch, wir wollen hier eine Rafting-Tour machen. Wo sind denn hier die Rafting und die Schwellen? Und sage ich, Moment. Ganz so Rafting wie im Gebirge ist es hier nicht. Es ist schon, also mit den Schlauchbooten ist es schon entspannt. Sind in zwei Stromschnellen sind schon dabei, aber eigentlich alles entspannt.
Auf der Spree hast du so ein, zwei da, die.
Ja, das sind auch ein, zwei, drei.
Also der Einstieg ist lustig.
Je nach Teilabschnitt. Gibt schon spannende Teile. Und wenn du so ein Ding da runterfährst, schön ist immer Klemm-Barnemäusel, wenn wir da dabei sind. Klemm-Barnemäusel ist ja eine auch so eine Stromschnelle oder so ein Absatz. Mhm. Da macht das Wasser so vielleicht Meter, Meter 50 Absatz, aber so auf 30 Meter Länge. Geht so bloß so runter. Ne? Und man steigt direkt vor dieser Schwelle quasi ein, 5 Meter vor der Schwelle. Mhm. Man setzt sich rein ins Boot und muss das Ding runterfahren. Man hat doch gar keine Wahl mehr.
Wenn du immer drin bist, bist du drin. Ne?
Und gerade die Dame, um Gottes Willen, was für eine Scheiße haben wir uns hier eingelassen. Da kommen wir noch nie heil raus, ja. Dann fahren die das Ding runter. Das dauert ja 3 Sekunden, dann bist du da unten. Und dann kommen die irgendwann bei mir an und sagen, ja, das war ja alles entspannt, alles schön, alles toll. Aber von den Dingern ganz am Anfang, da hätten mehr sehen können. Mhm. Wobei die vorher richtig Schiss hatten. Mhm. Und so ist es auf der Spree halt auch. Da gibt es auch ein, zwei so eine schönen Stellen, wo man die Arschbacken zusammenkneift. Mhm. Oder die Kleinen und teilweise Angst haben.
Wo ist das, wo wir mal einsteigen, wenn wir die Tour machen?
Na, eingestiegen sind wir immer in Brasilien.
Ja, da hast du ja auch, wenn du da einsteigst, das dauert ja auch keine 10 Meter, da hast du ja auch diese
Genau. Da haben sie jetzt unterhalb noch einen Einstieg gebaut. Der ist für mich ein bisschen entspannter, für die Kunden auch. Und materialschonender, weil man da nicht runterrammeln muss. Man kann da aber runterrammeln.
Wenn man das möchte.
Wenn man es möchte.
Also wo wir da gefahren sind und wir mit den Paddleboards da rein sind, dachte ich so, na gucken, mal gucken, was das wird. Du hast ja teilweise wirklich die Steine gesehen. Es ging denn schon, ne? Aber so am letzten Stück bin ich hier kurz mit der Finne unten hängen geblieben und hat mich nach kurz nach vorne geruppt, aber.
Ja, es kommt drauf an, wo du. Es
geht denn schon.
Man kann es selber, teilweise kann ich das manchmal gar nicht einschätzen. Fahre ich jetzt lieber einen Meter weiter drüben oder einen Meter weiter nach links? Ja, man hat da auch die Chance, mal hängen zu bleiben. Habe ich auch schon erlebt, dass da so ein Boot stecken geblieben ist. Und die Raftingboote, die ich habe, die sind ja hinten offen.
Mhm. Und Wasser drückt ja nach.
Das hat den Vorteil, dass Wasser rauslaufen kann. Wenn man aber stecken bleibt, das Wasser bleibt nicht stehen. Das dauert 5 Sekunden, dann drückt das Wasser so dermaßen hinten rein. Und in 5 Sekunden ist das Boot randvoll mit Wasser. Geht natürlich immer noch nicht unter. Aber der Nachteil ist, umso mehr Wasser drin ist, umso mehr drückt es nach unten rein. In dieses Hindernis.
Das heißt, ein Teufelskreis, du kommst nicht mehr
dann,
raus.
Dann stehe ich am Ufer und ich weise schon vorher drauf hin. Da und da müsst ihr fahren, sonst passiert oder könnte im schlimmsten Fall das und das passieren. Weil ich kann dann bloß am Ufer stehen, ein bisschen schmunzeln, ich kann nicht wirklich eingreifen. Da müsst ihr dann aussteigen, den Fuß rausnehmen, probieren das Boot zu drehen, dass das Wasser raus kann und dann geht's halt weiter.
Okay. Du hast ja vorhin irgendwann mal angesprochen, dass du auch Camper bei dir irgendwie auf dem Gehöft hast. Sind die denn hinten bei dir am Stadthafen und schlafen auf der Wiese oder hast du nochmal irgendwie ein eigenes Hotelzimmer oder wie ist das?
Hotelzimmer habe ich nicht. Ich bin Outdoor.
Du, nee, das
ist ich hab, letztendlich ist die Wiese da. Die Wiese wird für alles Mögliche genutzt. Vom Grillen, manche Leute wollen danach noch grillen, etc. Manche wollen da bloß ihren Pullover trocknen, weil sie ein bisschen nass geworden sind. Wie auch immer. Und das ist kein Campingplatz in dem Sinne. Aber die Möglichkeit ist da, wenn mal so ein Camper anruft und sagt, pass auf, ich habe hier, kann ich mich da hinstellen? Natürlich kann er sich da hinstellen mit seinen Caravanen. Und natürlich können auch Leute, die mit dem Boot unterwegs sind, da hinten eine Nacht übernachten, auf dem Grundstück im Stadthafen quasi. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist kein klassischer
Campingplatz.
So, dass ich jetzt bei Google irgendwie einschreibe, hier Campingplatz mit allem drum und dran. Das sind so ein bisschen, da kommen wir wieder so ein bisschen in die behördlichen Geschichten. Wenn ich das als Campingplatz datiere oder irgendwo verweise, dann sind wieder, daran sind wir an Normen gekoppelt. Du brauchst ein Scheißhaus, du brauchst eine Dusche, du brauchst das, du musst wieder das vorhalten. Das habe ich da hinten alles nicht wirklich. Also ich sage immer, das ist ein Biwakplatz und da könnt ihr da übernachten, überhaupt kein Problem, etc. Und dann war's das. Teilweise sind es auch Kunden, die privat mit dem Boot unterwegs sind, die dann anrufen, die das da hinten sehen, da ihre Pause machen und denken, weißt du was, hier bleiben wir jetzt. Ist ja cool hier. Und dann bleiben die da.
Wie ist denn generell der Plan mit dem Stadthafen?
So ein bisschen schwierig. Stadthafen ist immer noch Stadthafen. Ich glaube nicht, dass ich groß mich erweitern kann. Man ist schon sehr eingegrenzt dort hinten. Ist eine Top-Anbindung etc. Aber ich glaube nicht, dass es ein richtiger Campingplatz in dem Sinne wird, dass man sich jetzt da erweitern kann etc. Von daher wird es mehr oder weniger so bleiben, wie es jetzt ist.
Also, dass es eher so ein Zwischenstopppunkt wird.
Ja, im Prinzip ist es da hinten mein Lager mit der Campingwiese, mit dem Aufenthaltsort, mit den Grillmöglichkeiten. Also letztendlich ist es schon da hinten die ganze Firma. Aber es wird jetzt nicht in der Entwicklung irgendwie weitergehen, dass man sagt, man macht jetzt noch das, man macht das noch und das noch. Dazu ist das Objekt einfach so ein bisschen für mich ein bisschen eingegrenzt. Da wird es nicht weiter hinausgehen.
Wie sind da generell denn so deine Pläne für die Zukunft? Soll es noch größer werden, oder? Oder reicht dir das so, wie es ist?
Also, man ist ja immer bestrebt. Anderes, höher, schneller, weiter. Ist man ja immer bestrebt. Zumindest einige. Man hat schon viele Ideen. Man könnte schon noch irgendwie weiter den ganzen Schmuh treiben. Man steht vor verschiedenen Hindernissen. Das eine ist personaltechnisch. Wenn ich mich erweitere, benötige ich Personal.
Ganzjährig.
Wie auch immer. Ich brauche da keinen Student oder irgendwas. Ich brauche dann schon einen oder zwei oder drei oder vier, die den vollen Führerschein haben, die mit Hänger fahren können, etc. Und die Blase wird immer größer. Das sind dann natürlich Kosten. Dann kommt natürlich auch keiner, der sagt, ich mache hier die 4 Monate bei dir und dann mache ich wieder arbeitslos oder so, ja. Also wenn, dann müsste ich da logischerweise eine Vollzeitstelle schaffen. Richtig. Und die muss ich natürlich im Winter auch weiter bezahlen. Und da ich da im Stadthafen ja nicht viel mehr mich ausbreiten kann, ist das alles ein bisschen schwierig, das Ganze finanziell zu stemmen. Das ist immer der größte Punkt. Natürlich, von der Arbeit her, vom Sommer, könnte ich da 3 Leute beschäftigen. Das ist nicht das Problem. Aber ich habe schon viele Leute da gehabt, na, ich habe ja keinen Hängerführerschein, ich habe wieder das nicht, ich habe also Studenten oder sowas, was so manche sagen, hol dir doch irgendwie sowas, kannst du alles
Geht ja bei
vergessen.
dir nicht, ja.
Das haut alles nicht hin. Und ich brauche dann wirklich einen, der das ganze Jahr da ist. Von daher bin ich mit der Entwicklung so ein bisschen auf der einen Seite gehemmt, auf der anderen Seite auch ganz gut so. Weil viel größer, wenn du es wieder viel größer machst, dann kommen wir wieder in den Bereich, dann wird es so wie im Spreewald, so überlaufen. Das wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Man fährt ja auch immer schön den Mügeln lang und immer schön auch hinten bei dem Privatgelände und Gärten vorbei. Hin und wieder ist mal so ein Ausreißer dabei, der so dringend muss, der auch teilweise mal auf so ein Privatgrundstück schon,
Ernsthaft?
ja, was
Hi.
ich denn vom Hörensagen mal hintenrum gekriegt habe. Wird es immer mehr, immer mehr. Kommt immer mehr Unmut, immer mehr muss ich mich rechtfertigen. Alles Scheiße.
Ist das generell ein Problem mit den Anwohnern am Mühlgraben?
Nö, eigentlich nicht.
Also so wie
Gar
ich
nicht.
immer mitgekriegt habe, die sind alle entspannt, ne, wenn man da vorbeischippert,
Alles entspannt,
gegrüßt und freuen sich auch alle.
alle easy, alle begrüßen das. Also ich habe da keinen negativen, nicht einen Punkt, der irgendwo, oder nicht eine Person oder ein Grundstück. Die sagen, schon wieder die Heinis irgendwas, alles entspannt, alles super. Wenn man das jetzt aber weiter treibt und noch weiter, noch weiter, noch weiter, dann könnte das eh nur andere nach sich ziehen. Habe ich keinen Bock drauf, eigentlich. Und mittlerweile sind die Gruppenstärken, kommen wir mal wieder dazu, die Gruppenstärken so stark, dass die Zahlen wiederum so in Ordnung sind, dass ich sage, ich muss eigentlich gar nicht größer werden. Millionär, so richtig reich wäre ich natürlich nicht. Logischerweise mit dem Ding. Ich komme damit aus, ich komme damit über den Winter. Große Sprünge kann ich nicht machen. Aber größer, nee. Nee, erstmal nicht. Das hat so schön.
Erstmal
nicht. Also okay. Die Entwicklung, die es bisher so gegeben hat, ist alles in Ordnung. Konnte mich schön erweitern, immer schön langsam, dezent wachsen. Ich habe jetzt nicht die Ambition, dass ich hier peng explodieren will und aber es würde gehen.
Okay. Könntest du dir das vorstellen, in einer anderen Stadt zu machen oder willst du hier auf jeden Fall in Forst bleiben damit?
Ich bleib hier.
Was gefällt dir an der Stadt?
Ich kenne einige. Ach, es gibt immer irgendwas, wo du sagen müsstest, das und das wäre besser und das wäre schöner. Ich finde das eigentlich so ganz gut, so wie es ist. Auch mit einer Wohnsituation. Manche Leute wollen ja so aufs Dorf unbedingt. Da ist ruhig und hier. Nee, ganz aufs Dorf ist nicht meins. Mhm. Ich würde schon irgendwie in der Stadt bleiben, aber auch wieder ruhig, nicht? Das ist so ein Zwiespalt. Und genau das ist eigentlich Forst. Genau so, da, genau das ist unabhängig, ob jetzt da ein Geschäft noch offert oder noch eins zuhört. Das ist mir eigentlich erstmal egal. Mhm. So wie es ist, ist es schon ganz gut. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Ich krieg alles, ich hab alles. Bin ja eh ein bisschen entspannter Typ von Haus aus. Ich habe eh nicht so wahnsinnig Ansprüche. Also alles gut.
Könntest du dir vorstellen, dein Geschäft irgendwo anders hin zu verlagern in Forst? Also jetzt weg von der Mauerstraße?
Könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir das vorstellen, woanders hin, wo man sich vielleicht ein bisschen erweitern kann. Allerdings ist es natürlich auch nicht ganz so einfach.
Wassergrundstücke sind sehr begehrt.
Wassergrundstücke sind begehrt. Und es gibt nicht viele Objekte, die meinen Ansprüchen, also meinen Ansprüchen meine ich die Firma, entsprechen. Wo man alles unter einen Hut kriegt. Es gibt schon so das eine oder andere, wo ich schon so drauf geliebäugelt habe, was auch ein bisschen schwer ist. Punkt. Ja, es gibt schon. Ich muss auf jeden Fall, muss ich ja oberhalb der Mühle sein. Unterhalb der Mühle macht das für mich nicht wirklich Sinn.
Nee.
Da sind die Leute weg, man kann nicht ankommen. Wir haben ja das Problem, ich sag mal, es hört sich wieder blöd an. Wir haben ja die Situation der Brücken, dass man die nicht durchfahren kann.
Muss halt echt alles erstmal umsetzen, das macht.
Das macht alles keinen Sinn.
Nee.
Die Leute wollen ankommen, die wollen entspannt aussteigen und dann wieder los. Alles andere macht nicht Sinn. Also müsste es auf jeden Fall theoretisch ein Objekt sein, was oberhalb der Mühle ist oder oberhalb der Mauerstraße noch. Und da haben wir nicht viel.
Also irgendwas zwischen Rosengarten und deinem jetzigen Standort.
Ja.
Das ist jetzt nicht viel Weg.
Ist nicht viel Weg.
Nee. Viel Grundstück ist da auch nicht, was da irgendwie kommen könnte.
Ein bisschen was ist schon, man könnte schon wahrscheinlich bei dem einen oder anderen, aber dann geht's ja weiter. Wenn jetzt ein Stückchen leeres Feld, da sind ja noch Felder etc., ja. Ach, da fängst du wieder an mit einer Halle bauen etc. Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe keine Finanzierung an der Backe. Ich will auch keine mehr haben. Ich bin so ein bisschen geheilt von dem ganzen Quatsch.
Ja.
Ich brauche das nicht. Und das macht dann keinen Sinn.
Ja.
Und ich bin jetzt auch keine 25 mehr, dass ich sage, jetzt ziehen wir noch mal mit Sack und Pack um, fangen mit einem Neubau oder irgendwas an, es geht alles nicht.
Nee, irgendwann macht man das auch nicht mehr.
Nee, irgendwann.
Irgendwann will man auch seine Ruhe haben.
Und ich komme vom Bau, ich könnte vieles selber machen, aber ich stehe ja in meinem eigenen Haus schon da, wenn ich dann sehe, da muss ich noch putzen und da muss ich noch hier. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf mit Kalk und mit Knete da rum zum. Nee, da ist die Luft dann irgendwann raus.
Wenn jetzt Leute kommen, die von dir noch nicht wirklich was gehört haben und auch noch nie irgendwie auf dem Mühlgraben unterwegs sind oder waren oder noch nie mit dem Boot unterwegs waren, so richtig. Was würdest du denen empfehlen? Welche Tour sollten sie als erstes machen?
Die Tour, wo ich am meisten verdiene.
Ist eine ehrliche Antwort.
Der wichtigste Punkt, oder der wichtigste Punkt für mich ist eigentlich wirklich, wie lange wollt ihr auf dem Wasser sein? Die kommen ja zu mir. Also erstmal bin ich ja generell immer so ein bisschen nicht präsent, auch nicht in der Stadt. Ich bin so ein bisschen, ich husche immer hinten raus bei mir. Zack, zack, zack. Die Leute kriegen das gar nicht mit. Die Anwohner, die am Mühlgraben wohnen, die sehen schon, was da teilweise durchgeht. Ansonsten bin ich immer raus. Ich habe nicht eine große Werbung irgendwo geschalten, nicht riesig groß in der Stadt oder so. Gibt selbst Forster, die sagen, sowas gibt's hier? Ja, ich mache das seit über 20 Jahren. Entschuldigung. wenn die Leute jetzt kommen, die kommen ja explizit zu mir. Das meiste via Internet. Ja, die gucken Internetseite, auch oh, komm, wir machen sowas. Und die haben das schon meistens irgendwie gemacht oder haben sich da schon ein bisschen durchgelesen und kommen ja auf die Idee. Es kommt ja keiner, das sagt ja nicht, also die kommen ja schon mit dem Wissen, wir wollen sowas machen mit Wassergeschichte. Und suchen sich ja dann quasi mich aus und dann stehen sie ja bei mir auf dem Grundstück oder rufen an. Und da ist immer die wichtigste Frage, wie lange wollt ihr auf dem Wasser sein? Und die zweite Frage ist dann immer meist bei den Kunden, was ist denn so der schönere Teil? Komm mal dahin zu deiner Frage. Firmentechnisch muss ich sagen, ist alles schön. Logischerweise.
Natürlich.
Es ist alles wunderschön. Ist es ja auch. Aber es gibt so ein paar Punkte, die wirklich hervorstechen. Und da bin ich, das ist auch wirklich meine Meinung, finde den schönsten Teil, wenn man irgendwie so Großbademäusel, Kleinbademäusel anfängt und dann nach Forst reinfährt. Das hat teilweise wirklich Spreewaldcharakter, weil man in den Mühlraum reinfährt. Man hat den ersten Teilabschnitt, hat man recht ruhig. Dann kommt man zur inneren Wehranlage, wo es wirklich ruhig wird. Dann muss man umsteigen, da geht es ein bisschen flotter weiter. Und man ist wirklich in der Natur, man ist wirklich raus. Und das letzte Drittel der Tour fährt man dann in den Mühlraum ein. Und da ist man peng wie Spreewald. Man hat die Bäume, es gibt einen Schatten, je nach Witterungsgeschichte. Wenn Sonne scheint, sind die glücklich, dass die im Mühlraum sind, weil da die Bäume kommen.
Oh ja, das haben wir dieses Jahr einmal gemacht. Nice, ich dachte, ich krieg einen Knall.
Und dann kommst du in den Mühlraum rein, du fährst an die Grundstücke vorbei, die Gärten, Max-Mattig-Weg, die ganzen Grundstücke etc. Das ist wie Spreewald. Und im Laufe der letzten 20 Jahre haben ja alle irgendwie doch dann erkannt, dass der Mühlraum oder das Wasser ja was Schönes ist. Was ja früher zu DDR-Zeiten teilweise ja nicht so war. Waren ja auch die ganzen Fabriken bis dran. Man ist da nie hinten rumgekrochen. Als Kind natürlich ist man da hinten mal rumgekrochen, aber war ja alles gefährlich, wenn sie uns erwischen. Und so viel Gärten am Wasser gab es letztendlich gar nicht oder wurde gar nicht so beachtet. Die Gärten gab es ja schon immer, aber das wurde nie so beachtet. Und mittlerweile ist das alles so schön. Die Wiesen sind bis ran gemäht, schön. Also die privaten
Gärten auch schön gemacht.
Die ganzen Anwohner, jeder hat da irgendwie einen Kajak oder irgendwas oder eine Angel und hält sich jetzt tatsächlich mehr am Wasser auf als vor 25 Jahren.
Weil es halt sehr entspannt ist. Da.
Und dann kommt man halt an bei mir in der Mauerstraße im Stadthafen. Und da sage ich immer, ich habe den längsten in der ganzen Stadt. Ich meine damit den Bootsanlegesteg. und dann einige Grillen hinten noch, die buchen dann das Grillpaket dazu.
Ach, das kann man mit dir auch machen.
Ja.
Also du bereitest dann vor, stellst einen Grill hin und dann...
Genau, genau. Ich stelle quasi die grundlegenden Sachen, Grill, Grillkohle, Anzünder, eine Zange und den ganzen anderen Schmuh muss der Kunde mitbringen. Ich habe früher mal richtig Grillmenüs gehabt und so einen ganzen Schmuh. Das wird immer verrückter. Der eine ist Veganer, der andere will das, der andere will keinen Schnitzel, der will wieder nur der Steak und keine Bratwurst und der andere will nur ein Brötchen. Ey, da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Ich bin hier kein, ich stelle das Zeug hin, bringt euer Krempel alleine mit, da wisst ihr am besten, wer was hat. Die bezahlen dafür einen Obolus.
Ja, du bist ja auch kein Caterer, du bist ja Bootsverleiher. Ja,
genau. Und dann verweilen die da hinten noch beim Bier oder was weiß ich, was sie mitgebracht haben. Und dann können die da sitzen und den Abend oder den Nachmittag ausklingen lassen. Und sind zeitlich vollkommen entspannt.
Bewegst du dich hier in den sozialen Netzwerken in der Stadt? Bist du ab und zu mal bei Facebook unterwegs und guckst dir so an, was hier so los ist?
Ja, ja. Ein kleines Jahr.
Ein kleines Jahr. Wurde da auch schon mal was über dich oder über deine Arbeit sozusagen verbreitet oder gesagt, oder?
Na, nur so ein bisschen intern. Ich bin nicht der da, egal, bei Facebook, bei sonst da was wie die ganzen Plattformen, ich bin da nicht der Typ dafür. Ich bin auch irgendwann Herbst so zufrieden, dass ich das Betriebstelefon weglegen kann, weil es mir einfach irgendwann auf den Senkel geht. Wenn du den ganzen Sommer durchgehst und wirst auf jedem Medium kontaktiert, E-Mail, SMS, WhatsApp, anrufen, über Facebook, Messenger, überall kommen die Nachfragen, da hast du irgendwann die Nase voll und willst von dem Scheiß eigentlich nicht mehr sehen. Natürlich gucke ich bei Facebook rein. So ein bisschen, ja. Vorher habe ich es mal so ein bisschen mehr gemacht. Da hat meine Dame mich mal so ein bisschen unter die Arme gegriffen und hat dann das eh nur andere Video so mal reingestellt, was dann verlinkt ist auf die Seite quasi. Ja, das ist, da muss ich ja auch wieder aufpassen, dass nicht zu viele Leute kommen.
Also du darfst eigentlich gar nicht mehr von dir zeigen oder mehr Werbung machen.
Na doch schon. Ich kann das ja ganz gut. Ich kann das ja ganz gut managen. Ich habe ja den Kalender vor mir. Ich entscheide ja, wie viel Touren ich mache, wie weit ich mich aus dem Fenster lehne. Man muss natürlich aufpassen, wenn ich so viel Werbung machen würde, noch mehr. Also ich habe schon Tausende, 10.000 Euro in Sand gesetzt, die nichts gebracht haben. Aber mal angenommen, es würde jetzt was richtig greifen. Irgendwas lasse ich mal im Raum stehen. Und jetzt kommen Anrufe und ich kann es nicht bedienen. Ist das eigentlich schlimmer, als wenn ich weniger Werbung mache und fahre eine Tour weniger? Also wenn ich was nicht bedienen kann, ich bin noch so ganz schlecht im Absagen. Ich habe dieses Jahr eigentlich mal gesagt, ich fahre mal so ein kleines bisschen runter. Kannst vergessen. Das ist wie mit dem Frühjahr, mit dem hast du vorbereitet, kannst du vergessen. Ja, ich schieb euch noch rein, Camp, ich krieg's noch irgendwie hin, und hab letztendlich die gleiche Dimension und die gleiche Menge abgearbeitet wie die anderen Jahre. Ich kann nicht zurückfahren, das haut nicht hin.
Aber das ist doch gut, wenn es immer kontinuierlich eigentlich gleichbleibend ist, ne, und nicht weniger oder stagniert oder sowas. Und
ja, das Schlimmste ist auch eigentlich immer nur der Samstag, das ist der Klassiker. Da wollen alle. Sonntag ist schon wieder ein bisschen verhaltener, da wollen manche nicht. Wir müssen ja Montag wieder arbeiten und nee, wollen wir nicht. Also Freitag, Samstag ist schon immer der Knaller.
Und Feiertage.
Da könnte ich mal achteln.
Das glaube ich dir. Wir sind ja jetzt gar nicht, also wir waren jetzt mehr bei deiner Arbeit und bei deinem Unternehmen, aber ich finde das ganz interessant, wie du das machst oder wie du das angehst. Ich würde hier aber trotzdem die letzte Frage stellen, die ich jedem stelle, der hier im Podcast kommt. Ich gehe auch schwer davon aus, da du ja die Folgen gehört hast, du hast ja Gedanken drüber gemacht.
Ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, ja, ich mache mit, aber ich habe Angst vor der letzten Frage.
ich stelle dir einfach die Frage. Wenn du einen Tag lang die Macht über die Stadt hättest, mit vollem Budget und es durfte nicht mehr zurückgenommen werden, ja, du darfst 24 Stunden machen, was du möchtest, beziehungsweise beschließen, was du möchtest oder verwalten, was du möchtest, was wäre das?
Ja, Tatsache. Wir hatten das ja vorher. Ich habe ja die ganzen anderen Folgen ja auch schon gehört. Ich habe ja die Chance, mich ein bisschen darauf vorzubereiten, auf die Frage. Ist wie was wir vorhin schon gesagt haben, kannst du vergessen. Ich kann mich nicht vorbereiten. Entweder es ist so oder es ist nicht so. Ich habe überlegt und gemacht. Mir fällt nicht wirklich wahnsinnig viel ein, weil hier ja schon relativ komplex ist, die Frage. Ich habe so ein bisschen gehadert und überlegt, muss ich jetzt an dem Tag alles beschließen oder kann ich das mit Fingerschnips, ist das alles da?
So weit. Das ist dir überlassen. Da lässt die Frage völlig Raum.
Wenn ich schnipsen würde, ich würde auf jeden Fall die polnische, also ich habe mal so ein Bild gesehen von der polnischen Seite, wie das mal bebaut war. Das würde ich mir wünschen, dass es wieder so mehr oder weniger bebaut wäre auf der anderen Seite. Im gleichen Atemzug würde ich die Brücken alle wieder aktivieren. Man labert immer zusammenwachsen und EU und wir sind hier in Forst weit und breit die einzige Stadt, die keine innerstädtische Brücke hat. Wir haben schön in Zelt so ein Millionen-Ding hingebaut. Wir haben hier in Sarko so ein Ding hingebaut und eigentlich kommst du hier. Die Maditen nehmen die Eisenbahnbrücke. Also ich würde die Brücken sofort wieder machen, in dem Stil. Ich würde doch gar nicht immer so auf die Historie rumreiten und sagen, wir müssen das und das und das und das und wir sind ja historisch und hier und so. Alles schön und gut. Aber so ein bisschen nach vorne sollten wir auch gucken und nicht bloß nach rückwärts, was wir gehabt haben. Wobei da, man kann sich da so ein bisschen orientieren. Also ich würde auf der anderen Seite das wieder bebauen lassen. Ich würde die Brücken in Ordnung machen. Vielleicht kann man noch sowas wie die Schwarze Jule, so ein Show-Ding wieder irgendwie mal hin und her fahren, wie so eine S-Bahn.
Also willst du ja Gleise verlegen durch die Stadt und
ja,
dann.
Ja, die einfach nur bloß von, einfach nur geradeaus von A nach B fährt, vom Krankenhaus bis zu Obi raus, einfach nur geradeaus. Wie so eine S-Bahn oder sowas, keine Ahnung.
so eine Tram in San Francisco.
Ja,
Cable Car.
Könnte ich mir vorstellen. Das müsste man jetzt nicht machen, aber es könnte, ist so eine Fantasie. Ansonsten würde ich hier Tatsache gar nicht so doll eingreifen in irgendwas, was man hier ändern könnte. Ich finde das eigentlich so ganz gut. Natürlich, baulich, ich würde einfach nur die bauliche Sache irgendwie so ein bisschen in die Hand nehmen. Auch um die Kirche rum. Da würde ich so ein bisschen Hintergrund, weiß ich, mit dem Abriss, dass man da nicht bauen darf oder irgendwie so einen ganzen Schmuh. Ich würde es trotzdem mir wünschen, dass das alles so wie so ein Lückenbau alles wieder zugebaut wäre, dass es einfach nur gemütlicher wird in der Stadt. Teilweise geht man ja durch die Straßen und da fehlen halt immer 2, 3 Häuser. Das sieht immer aus wie eine, also im Jargon so vielleicht, wie so eine ausgeschlagene Schnauze, wo die Pfosten fehlen. Wenn man das zubauen könnte, oder ich würde beschließen, komm mal wieder dahin, ich würde beschließen, das alles zu bebauen. Ich würde den Teich, der mal in der Diskussion war, finde ich vielleicht gar nicht so schlecht, dass man da sowas hinbaut, denn die Kirche ringsrum wieder bebauen, so ein paar kleine Gassen, man kennt das aus dem Urlaub, wenn ich aus dem Urlaub komme, gehst in irgendeine Altstadt, die halt mit sowas nichts zu tun hatte, Krieg etc., so die kleinen Gassen, dieses Gemütliche, mir fehlt, da wurde mir das Gemütliche, fehlt mir so ein bisschen, dass man dann auch mehr Leute wieder in die Stadt kriegt oder mal da verweilt, die arbeiten und tun und machen, tun, weil es ja oftmals auch ums Geld geht, die arbeiten gehen, die geben auch 40 Euro aus fürs Essen. Die würden auch mal essen gehen.
Ja.
Irgendwo. Es gibt schöne Sachen zum Essen hier, natürlich. Aber du kommst dann wieder raus auf die Hauptstraße und denkst, stehst im Leeren. Also fehlt die Gemütlichkeit, wenn ich von Kneipe zu Kneipe gehen könnte.
Ja, Forst hat sehr viele Freiflächen. Also
die Freiflächen finde ich zum Teil gut, aber zum Teil müssten die wirklich, also gerade Kirche, speziell Kirche ringsrum, das können schön so 2 Etagen sein, 2, 3 Etagen. Was denn da drin ist, ist dann egal. Aber es muss, fürs Auge ist es einladender, finde ich. Das wäre so, das würde ich machen. Punkt.
Okay. Hast du die Frage beantwortet?
Ja.
Sehr gut. Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was du noch sagen möchtest?
Eigentlich nicht viel. Ich muss bloß zusehen, dass ich jetzt meine 2 Millionen, die ich im Sommer verdient habe, schnell ausgebe im Winter.
Okay.
Ja, es gibt ja immer die Neider. Hier, der macht doch hier und der macht da. Und das war jetzt mal so ein Pieker.
Du, wenn du eine 500.000 drüber hast, ich habe hier auch noch einen Bau, da kann noch was rein.
Reich wäre ich mit dem Mist nicht und mache ja auch so viel mit dem bisschen Geld, was man hat. Man kommt um die Runden. Alles gut. Und wie gesagt, ich bin ja eh entspannt. Mir reicht's, was ich da verdiene. Ich komme über den Winter und dann im Frühjahr geht's eh wieder von vorne los. Da fange ich wieder bei Null an. Und das Jahr für Jahr. Aber wenn ich es nicht ganz doof anstelle, ist das Ding was für die Rente. Das kann ich machen, bis ich so ein Boot nicht mehr tragen kann. Weil ich
oder alt, nicht mehr im Auto sitzen
kann. Alt und gebrechlich bin. Ansonsten werde ich das hier weiterführen. Ich werde hier treu bleiben und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich werde hier das zeitliche segnen. Bin ja geboren und werde hier auch meinen Abschied finden.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen sollte, das ist ein guter Abschluss. Hiermit würde ich jetzt für heute einen Cut machen. Ich danke dir, dass du dich bereit erklärt hast, hier ein bisschen mit mir zu quatschen.
Kein Problem,
und, mach ich gerne. Ich wünsche dir einen ruhigen Winter.
Schau mal.
Und dass du vielleicht ein bisschen eher anfängst, die Boote zu flicken nächstes Jahr.
Ich gebe mir Mühe.
Okay.
Ich befürchte Schlimmes.
Okay, ich danke dir, Heiko.
Danke dir.
Das war's für diese Woche mit Kleinstadt Vibes. Ich hoffe, ihr habt jetzt vielleicht ein kleines bisschen Lust bekommen. Nächstes Jahr im Sommer, jetzt ist es natürlich kalt, jetzt braucht ihr nicht fahren. Natürlich könnt ihr jetzt auch fahren, wenn ihr das gerne möchtet. Ihr habt ja gehört, Heiko hat ganzjährig geöffnet. Aber es ist doch ein wenig frisch, um jetzt aufs Wasser zu gehen. Also wenn ihr nächstes Jahr, wenn dann die Saison wieder losgeht, Lust habt, aufs Wasser zu gehen, meldet euch doch gerne bei Heiko. Ich kann das jedem nur empfehlen. Die Tour über den Mühlgraben ist wirklich sehr, sehr spannend, sehr interessant. Wir machen das jedes Jahr Minimum einmal. Wir würden es gerne öfter machen, wenn sie es anbietet, aber es lässt halt manchmal die Zeit auch einfach nicht zu. Es ist aber sehr empfehlenswert, gerade wenn man so hinter den alten Fabriken lang fährt. Das macht schon Spaß. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Kanal, erzählt es weiter, empfehlt die Folgen weiter, empfehlt den Podcast gerne weiter und hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar, wenn euch diese Folge gefallen hat und wie gesagt, mich würde halt gerne interessieren, was ihr so über diese Stadt denkt, beziehungsweise auch so zu den Folgen zu sagen habt. Wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Kleinstadt Vibes. Dieser Podcast ist eine freie Produktion von Studio 2.0.